Guten Morgen, Gemeinde. Guten Morgen, Gemeinde der Heiligen. Das ist mir gerade irgendwie so ganz neu bewusst geworden und mich hat der Lobpreis wirklich bewegt, die Zeit des Lobpreises, die Zeit mit der Gegenwart Gottes. Brauche ich auch so einen Moment, wo ich mich einfach auch gerade nochmal so sammle. Aber ich denke, es ist ein Schatz, eine Gemeinde zu sein und wirklich einfach einander in Gaben zu dienen, mit dem Bewusstsein, dass Jesus Christus das Zentrum ist, der Geber aller guten Gaben. Ja, wir sind mitten in der Predigtreihe des ersten Johannesbriefes. Und wir gehen ja, sage ich mal, jetzt in nächster Zeit so die Predigten und einzelne Abschnitte von diesem Brief durch. Und ich habe heute das Vorrecht, das Kapitel 2, Johannes Kapitel 2, 1 bis 14, mit uns gemeinsam zu bewegen. Und es ist so, dass der letzte genau überlebende Apostel Johannes hat diesen Brief geschrieben, in Ephesus, ungefähr 90 nach Christus. Und der Brief sollte vor allem die Gläubigen stärken, die Gläubigen ein Bewusstsein geben für die aufkommenden Irrlehren und einfach Unterscheidungsvermögen zu geben zwischen was ist echt und was ist falsch. Ja, und der ganze Brief eigentlich ist durchzogen von der Liebe Gottes, ist durchzogen von einfach der Wahrheit, dass Jesus Christus als Retter der Menschen uns gegeben ist. Und dass er eine Versöhntheit schafft mit Gott hinein in das ewige Leben. Das sind wirklich ganz, ganz große Wahrheiten. Und das ist so der eine Part. Und der andere Part ist aber auch ein Appell. Ein Appell an uns Gläubige. Und zwar genau diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, auch mit ungeheuchelter Gegenliebe zu beantworten. Und da haben wir letztes Mal, die Agnes ist ja gestartet, in der ersten Reihe, hat eine Einführung gegeben in das Buch, das war echt sehr wertvoll. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Gnosisbrille. Weiß nicht, wer erinnert sich noch an die Gnosisbrille? Genau, das war sehr gut und das sind solche Dinge, die vergisst man einfach nicht. Und das war da auch eine Auseinandersetzung, auch des Johannes, genau mit dieser Lehre, da werden wir heute nochmal konkreter drauf eingehen. Und Ziel der Gnosis oder der Gnostiker weiß ja, die Befreiung des Menschen von dem Gefängnis der Materie. Das heißt ganz klarer Dualismus, die Materie ist böse und nur der Geist, also das Nichtstoffliche, ist gut. Und dadurch haben sie, deswegen haben sie auch abgelehnt, dass Jesus Christus, der Gott, als Mensch, als Menschensohn in die Welt gekommen ist. Und genau in das Umfeld begeben wir uns heute Morgen hinein und ich denke, das ist auch ein Text, der uns herausfordern wird. Und ich habe mir da einige Gedanken gemacht in der Vorbereitung und habe das so gesehen, auch den Brief, den Johannesbrief, dürfen den nicht nur als Kampfschrift gegen den Gnostizismus sehen, gegen die Gnostiker, genau gegen diese Lehre, sondern wirklich auch als Hervorhebung des Besonderen des Evangeliums, als Hervorhebung der Kernpunkte unseres Glaubens. Und unsere Nachfolge stellt nicht in den Mittelpunkt, wogegen wir sind oder wogegen wir kämpfen, sondern wofür wir sind und was unsere Identität ausmacht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und Johannes, er drückt die Motivation in dem Brief so aus. Er sagt in 1, Vers 3, damit unsere Freude vollkommen sei. Oder 5, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und in diesen genau 14 Versen, die wir jetzt auch mal gleich gemeinsam lesen werden, stehen wir genau diesen gnostischen Lehren gegenüber und sehen da, sage ich mal, die Herausforderung, die auch der Johannes einfach mit Wahrheiten beantwortet. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, was hat die Gemeinde damals herausgefordert, sondern es ist genauso irgendwie ein Appell an uns, was fordert dich heute raus, was fordert dich jetzt raus, heute in dieser Zeit, in der wir leben. Und da habe ich jetzt noch zum Start habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht, das ist von jemandem, den ich sehr schätze, auch jemand, der im Predigtdienst steht, in der Verkündigung. Und das möchte ich euch kurz vorlesen oder euch nahebringen, mit euch teilen. Eine Person, die saß in einem Langstreckenflugzeug direkt neben Albert Einstein. Und Einstein sagte zu der Person, es ist ein sehr langer Flug, lass uns doch einen kleinen Wettstreit machen. Ich stelle dir eine Frage. Wenn du sie nicht beantworten kannst, gibst du mir $5. Dann stellst du mir eine Frage und wenn ich sie nicht beantworten kann, gebe ich dir $500. Die Person dachte nach, das hört sich doch ganz gut an, guter Deal eigentlich, ganz guter Deal. Ich denke, das können wir machen. Also machen wir, gehen wir so an. Also stellte Einstein seine erste Frage. Wie weit ist die Erde vom Mond entfernt? Die Person dachte nach und dachte nach, aber sie wusste nicht, eine exakte Antwort zu geben. Okay, und dann gab sie Einstein $5. Nun war die Person an der Reihe und stellte Einstein eine Frage. Was geht den Berg mit 3 Beinen hoch und kommt dann den Berg wieder mit 4 Beinen herunter? Einstein suchte in seinem ganzen Wissen nach einer wissenschaftlich schlüssigen Antwort, hat richtig gegrübelt, doch er fand diese nicht und gab dieser Person $500. Nun war Einstein wieder an der Reihe. Er sagte zu der Person, bevor ich dir aber jetzt die nächste Frage stelle, was geht den Berg mit 3 Beinen hoch und kommt mit 4 Beinen wieder herunter? Die Person griff in ihre Tasche und gab Einstein $5. Ist humorvoll und könnte sagen, es gibt nicht auf alle Fragen eine Antwort, du musst nur clever sein, das könnte ein Ausweg sein. Aber das ist nicht, worum es heute geht, sondern mir geht es heute darum, dass wir uns in den Text hineingeben und ehrlich zu uns selber sind, auch in diesem Text. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch sündigt, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich aus sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Ein starker Text, ein langer Text. Ich habe jetzt so 3 Kernpunkte herausgefasst, die mir jetzt wichtig geworden sind. Und der erste Kern, worum es eigentlich geht oder worum es Johannes hier geht, das ist eine Frage. Und ich denke, das ist auch eine Frage, die wir uns heute Morgen auch selber stellen dürfen und der wir uns aussetzen dürfen. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Und Johannes, der hat hier eine ganz einfache Antwort. Eine einfache, aber eine herausfordernde. Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Das könnte man so deuten in Richtung Gehorsam, in Richtung Tun, in Richtung Pflichtbewusstsein, Richtung Leistung. Und wollen wir sehen, ob das wirklich auch, sagen wir, der Kern der Sache ist. Und wir sehen, da ist eine deutliche Spannung, auch hier, weswegen das da Johannes hier sagt an der Stelle, zwischen dem, was die Gnostiker gelehrt haben. Denn die Gnostiker, die hatten so ein paar, ja, ja, wie sagen wir, so Kernattribute, die sie ausgemacht haben, so Kernaussage, für die sie stehen. Und es war das eine, dass der Gnostiker glaubt, die Welt sei schlecht beschaffen, aber er glaubt nicht an die Unzulänglichkeit, das heißt an die Fehlerhaftigkeit, an Schwäche oder an Unvollkommenheit des Menschen. Und der Gnostiker glaubt, dass er durch sich selbst oder dass es möglich ist, durch eigene Leistung eine erlösende Änderung hervorzurufen. Und der Gnostiker glaubt sich auch in dem Wissen von einer Methode, wie man genau diese Änderung angeht. Also ein Rezept quasi zur Selbsterlösung und zur Welterlösung. Und verkündet es genauso. Das heißt, für einen Gnostiker bleibt die Materie schlecht. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen. Entweder, die mir jetzt da bewusst wurden, vielleicht gibt es mehr, können wir uns gerne austauschen später. Das eine wäre eine asketische Lebensweise. Und das andere, was sich viel mehr stärker ausgeprägt hatte damals, das war ein ethisch freies Leben. Ja? Das heißt, mein Körper und mein Geist sind entkoppelt und was mein Körper macht, hat eigentlich gar nichts zu tun mit was Göttlichem, sondern das ist getrennt von dem. Nur das Geistige zählt. Und Gottes Erkenntnis bei Johannes, die ist anders. Das ist weder eine mystische Schau, das ist keine intellektuelle Einsicht, sondern es ist eine Tat. Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Das heißt, wahre Gotteserkenntnis, die kann nicht ohne Auswirkung auf unser Leben sein, ohne Auswirkung auf unser Handeln sein. Und Gott zu kennen, bedeutet, seine Gebote zu befolgen. Und Johannes strebt wirklich einen sehr, sehr hohen ethischen Maßstab da an. Und das ganz bewusst, weil er sich genau auch dieser Lehre entgegensetzt. Und wir spüren diese Spannung, die Agnes hat das auch ganz schön eigentlich betont, zwischen Licht und Finsternis, die wirklich total getrennt sind, da gibt es nichts Gemeinsames, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Liebe und Hass. Und diese Spannung, die belässt Johannes nicht in einer gedanklichen oder geistigen Gedankenwelt, sondern er holt sie hinein in das persönliche Leben, genau diese Spannung. Und diese Spannung, der wollen wir uns jetzt einfach auch, ja, wollen wir uns auch aussetzen. Und da ist die erste, ja, ich möchte nicht sagen These, aber den ersten, die Aussage, die ich mal jetzt hier getroffen habe, ist, dass Sündigen nicht die Normalität im Leben der Nachfolge Jesus Christus ist. Hört sich jetzt vielleicht hart an, hört sich ein bisschen konfrontierend an, will der mir mein Glauben absprechen, nur auf Leistung irgendwie abzielen oder wo geht es hin? Und wir sehen das auch hier bei Johannes, das er davor ausgeführt hat, aber auch gesagt, dass es, wer behauptet, ohne Sünde zu sein, der ist eigentlich auch nicht im Licht und der ist ein Lügner. Aber hier, nachdem er das Ganze ausgeführt hat, geht es eigentlich im zweiten Kapitel nach der Aufteilung hier weiter. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Und wenn wir uns da zurückerinnern oder wenn wir uns das mal an uns ranlassen, genau diesen Text, und wir gehen vielleicht noch ein Stück zurück in Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Ist auch eine Wahrheit, aber ich denke, das ist auch was, das man leicht so verstehen kann, wie ein Freibrief. Ein Freibrief auch zu sündigen. Ja? Jesus, er ist ja da, er ist treu und gerecht und vergibt. Paulus war genauso in diesem Spannungsfeld, ja? War da genauso drin im Römerbrief, was er gesagt hat. Das Schlechte eigentlich, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das Gute, das tue ich nicht. Wir spüren das einfach, da ist eine Spannung da. Und es ist eine Spannung da auch, der wir uns aussetzen sollen. Aber hier genau, 1. Johannes 2, Vers 1 zeigt auf, dass eigentlich das Missbrauch genau diese Verheißung wäre, die da steht. Sagt nämlich, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Was bedeutet denn das jetzt nun? Das heißt, dass Vergebung nicht die moralische Verpflichtung aufhebt, Gottes Gebote zu gehorchen. Nochmal sagen. Vergebung hebt nicht die moralische Verpflichtung auf, Gottes Geboten zu gehorchen. Gehen wir einzeln mal vielleicht gerade in diesen Vers hinein. Wenn jemand gesündigt hat, das heißt, sündigen ist für einen Gläubigen etwas Unnormales. Wenn heißt, gesetzt den Fall, dass ein Kind Gottes doch sündigt, was nicht eigentlich seine Gewohnheit sein kann. Dann hat der Vater Vorsorge getroffen und ja, genau, einen Anwalt, eine Anwaltskanzlei, ja, Herr Jesus Christus eingeführt. Jesus als Anwalt, als Parakletus, im Griechischen auch ein Freund und Fürsprecher. Und das zeigt schon auf, da ist ein Anwalt, da ist ein Fürsprecher. Das gibt so ein bisschen so aus so ein Gerichtsbild, so ein Rechtsszenario. Das heißt, da gibt es irgendwie was, einen Rechtsstreit, das ist irgendwie, geht es um Urteile, da geht es um jemanden zu verteidigen. Ja? Und da sehen wir das genauso, dass eigentlich Sünde, dass es eigentlich um den Sünder nicht gut steht. Ja, an der Stelle, das kommt da ganz klar raus. Er braucht einen Verteidiger. Und die Vergebung setzt das ethische Gesetz nicht außer Kraft, sondern es bestätigt es. Und hier in dem Sinne ist genauso, dass Versöhnung heißt nicht, das Gericht oder der Zorn Gottes wird einfach hinweggenommen. Gott könnte auch sagen, ja, den Zorn, den nehme ich jetzt weg. Sondern Gott sagt, Gott ist gerecht. Ja. Er sagt, da muss es ein Urteil geben und Sünde muss verurteilt werden. Und die Bibel sagt am Römerbrief, sondern der Zorn Gottes richtet sich gegen jede Art von Sünde. Und weiter interessant für diejenigen, vielleicht die dann auch Grammatik oder Griechisch da ein bisschen wichtig ist, ist mir als, aber das ist zu viel, ich müsste das sagen. Aber da gibt es eine besondere Form im Griechischen und die beschreibt auch so ein punktuelles Ereignis. Und diese Form, diese Verbalform ist genau hier benutzt. Das heißt genau ein einziger Fehltritt. Ja? Wenn er einen Fehltritt tut, ist Jesus Christus da und wir haben einen Sachverwalter. Und das hilft uns auch vielleicht ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man sich auch nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. Und es ist ein absolutes Vorrecht, einen Sachverwalter zu haben. Ein absolutes Vorrecht, einen Anwalt zu haben. Wir müssen keinen Anwalt suchen. Wir müssen nicht irgendwie nach irgendwelchen Rankings oder irgendwo gucken, wer hat hier irgendwie so die besten, ja, sage ich mal, Referenzen. Sondern wir haben einen Anwalt, der für uns eintritt, Jesus Christus. Und was für mich hier ganz tröstlich war, das ist, wir haben einen Sachverwalter, einen Anwalt bei dem Vater. Das heißt, als Christ in der Nachfolge, auch als Gläubiger bei Jesus, auch wenn wir sündigen, ist der Vater unser Vater. Und das ist doch was Starkes, oder? Sünde wird verurteilt, aber unser Vater ist ein Vater. Und Vergebung der Sünde ist kein Automatismus, sondern Jesus Christus tritt als Stellvertreter in dem gegen uns gerichteten Rechtsstreit für uns ein. Wir haben das vorher gesungen und wir kamen das nochmal ganz neu hoch. Der Löwe von Juda, er kämpft unsere Kämpfe. Er ist das Lamm, geschlachtet für uns. Sein Blut, das uns befreit für die Menschen der Welt. Und das ist, ich denke, das ist was ganz Starkes, was ganz Tiefes. Und es ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, dass Sünde vergeben werden können, aber Sünde an sich wird ganz hart verurteilt. Ja? Und das ist genau das, die Spannung, wo der Paulus drin stand. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Schlechte, das tue ich. Ja? Und er hat sich genau dem ausgesetzt. Er hat gesagt, das ist, ich war irgendwie, als ich bin Gläubiger, ich will Jesus nachfolgen, ich will seine Gebote einhalten, aber ich kann es aus mir heraus, es gelingt mir nicht. Das ist wie so ein Gesetz, vielleicht wie die Schwerkraft, ja, ihr fischt gleich immer A, für die Abiturienten. Man hat einen Schlüssel und die Schwerkraft, wenn ich ihn loslasse, er fällt zu Boden. Und genauso ist mit der Sünde. Die Sünde wirkt einfach so, dass die Sünde in unserem Leben den Tod begehrt. Aber genau dieser Sünde steht ein anderes Gesetz gegenüber, ein geistiges Gesetz. Ein Gesetz, das Paulus auch herausgearbeitet hat. Nämlich das Gesetz des Geistes und des Lebens. Denn Paulus sagt nämlich, nicht ich bin es, der es sündigt, sondern es ist die Sünde in mir. Das heißt, die Sünde hat eine Kraft. Ja? Aber das Gesetz des Geistes und des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Ja? Und das ist eine ganz starke Sache. Jesus Christus, er tritt für uns ein, er nimmt die Strafe aus sich. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, ganz neuen Zugang, einfach zum Verstehen, was ist Gnade, was ist Gerechtigkeit, wie kommt es zusammen, wie sind die zwei Pole. Und für mich war das so bewusst, dass diese zwei Pole genau am Kreuz zusammenkommen. Es geht nicht um eine Legitimierung von Macht oder Überwindung von Gewalt durch Liebe mit dem Ziel der Vergebung. Und der stellvertretende Opfertod Jesu am Kreuz, ich denke, da gibt eine ganz erstaunliche Antwort darauf, genau auf diese Spannung Gerechtigkeit und Liebe. Gott nimmt die Strafe selbst auf sich und seine Gerechtigkeit geht den Weg über eine unermessliche Liebe, die uns frei macht von Unrecht und Schuld. Das ist, denke ich, ein ganz neuer Zugang, den wir hier haben können. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir uns der Frage jetzt hier ausgesetzt. Vielleicht spürt ihr so ein bisschen die Spannung. Wird es nochmal schärfer beim Johannes. Und zwar, ich habe es genannt, das johannitische Prüfkriterium des Doppelgebots der Liebe. Ja, hört sich jetzt ein bisschen, weiß nicht, wie sich das anhört. Man kann auch sagen, der Johannes-TÜV. Ja, also so unter uns sagen wir einfach, der Johannes-TÜV. Ja? Und mich hat es so erinnert, er schreibt da in Vers 7, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handle es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Und das ist genau das, oder Jochen, hattest du heute Morgen auch so einen Impuls in die Richtung, da was zu sagen. Und das ist genau das wieder. Wir sehen wieder die zwei Pole, Licht und Finsternis. Und Johannes bezieht sich hier in diesem Gebot, denke ich, was er da nennt, das uns schon gegeben ist, oder den Gläubigen gegeben war, ein altes Gebot, aber doch ein neues, was in Christus erfüllt wurde, auf das Gebot von Jesus. Ich möchte nur mal sagen, das Doppelgebot der Liebe, weil wir haben ja das Prüfkriterium zum Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und als ich da so war in der Predigtvorbereitung, habe ich plötzlich irgendwie so gemerkt, ich möchte einfach so einen Gedanke mit euch teilen. Vielleicht habt ihr dann auch schon gedacht, aber der ist noch nicht fertig gedacht bei mir. Und der ist schon plötzlich so bewusst geworden, dass wir können Gott von uns als Mensch aus, von uns ausgerichtet eigentlich nicht lieben. Habe ich mir mal so ausgesetzt, dem Gedanke. Ich habe gedacht, oftmals stehe ich da und sage, ey, Vater, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich liebe dich. Und mir ist irgendwie so bewusst geworden, dass das eigentlich menschlich gesehen von mir heraus einfach gar nicht geht. Sondern es geht nur eigentlich in der Zusammenschau für das, was Jesus getan hat mit dem Kreuz. Weil wir haben gesehen, Jesus, er ist der, der das Gesetz von den Propheten erfüllt hat. Er ist der Einzige, ja, der das erfüllt hat. Er ist der Kern davon. Und nur durch ihn können wir ihn da lieben. Was da losgelöst ist, das sind oftmals können das halt eigene Dinge sein oder halt eigene Dinge, die man hier vielleicht nachgehen möchte. Oder vielleicht wir auch Diagnostiker, die sich auch darin gesehen haben und dann sage ich mal, das Tun jetzt nicht so bewertet haben und nur das Geistige. Klammer zu, Klammer Ende. Aber Johannes nimmt dieses Gebot und macht es zum Prüfkriterium der Gottesbeziehung. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht gefolgt, ganz krass, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Und ich glaube, es geht hier nicht um frommen Perfektionismus. Ich glaube, das, was hier jetzt formuliert ist, ist auf der Seite einfach auch ganz scharf formuliert, weil er auch genauso die Spannung aufzeigt, dass Gott heilig ist, ja, mit der Licht und Finsternis. Und das ist ja auch nochmal ganz bewusst gerichtet, zum einen an die Irrlehrer und zum anderen aber auch an uns als Gläubige, dass wir uns das immer bewusst machen und uns auch dieser Spannung aussetzen. Und dieser jemand, das ist hier vielleicht ein unpersönlicher jemand, aber dieser jemand kann auch ganz persönlich werden. Das heißt, da kann ich auch meinen Namen einsetzen. Das heißt, wenn Dajo behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Und ich denke, das ist schon eine ganz andere Qualität. Das ist was ganz anderes, diese Spannung auszuhalten. Und da ist also eine Frage, mit der ich vielleicht jetzt dich einfach auch so konfrontieren möchte, mich selber genauso. Ist mein Verhalten im Einklang zu meinem Bekenntnis, in meinem Leben? Ist mein Verhalten im Einklang zu meinem Bekenntnis? Und weiter heißt es aber, wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sehen hier, das finde ich ganz spannend, das ist echt total spannend. Weil er fängt an und sagt, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Und jetzt kommt das Positive, wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, der hat die Wahrheit erkannt oder gibt der Wahrheit Raum. Ja? Er stellt ihn nicht alleine hin, sondern er stellt ihn wieder in Verbindung mit Gott. Und er sagt hier, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht, die Gott auch hat. Er möchte Anteil haben an unserem Herz. Er möchte unser Herz von Grund auf erneuern. Das ist, glaube ich, auch das Evangelium, die frohe Botschaft. Und was im Griechischen hier benutzt wird, das Wort, das ist auch das Agape. Ja? Das heißt, Freude daran zu haben, Gottes Willen zu tun. Und das ist auf der anderen Seite auch eine menschliche Antwort auf die Liebe Gottes. Aber eine Liebe, die Freude daran hat, Gottes Willen zu tun. Und das war für mich einfach auch, ich merke das auch, ich bin da in der Spannung drin, ich setze mich aus, ich merke das, hey, ich kann das nicht erfüllen. Und ich muss da ehrlich sein vor Gott und sagen, schenk du mir das, wirk du das in mir. Da ist noch so viel, einfach was nicht in Ordnung ist. Aber ich brauche dich, dass es irgendwie, dass du das erfüllst durch mich, dass es geschieht, dass eine Umwandlung geschieht. Ja, wir sind wiedergeboren, das heißt, das Alte, der alte Adam, die Sünde, die wurde beerdigt und wir haben einen neuen Leib, wir leben wiedergeboren, wir leben in einer Auferstehung. Ja? Was muss neu geschafft werden? Und es hat mich so erinnert, Bianca, an unsere Zeit, an unser erstes Treffen. Und ich war früher auch kein Perfektionist beim Aufräumen meines Zimmers. Und ich weiß noch, die Bianca, die hatte ich dann eingeladen nach unserem ersten Treffen mal zu uns nach Hause. Und da war da irgendwie was in mir ganz anders. So das, was meine Mutter sagt, ja, du räum dein Zimmer auf und meine Oma auch. Und oftmals hat sie mir hinterhergeräumt und viele Dinge. Und plötzlich an dem Tag, wo ich wusste, die Bianca kommt, da sind mir Dinge im Flur aufgefallen, da sind mir Dinge im Hof aufgefallen. Ja, das heißt, mein Gebiet hat sich total erweitert. Nicht nur diese kleine Perspektive. Ja? Und ich glaube, das ist sowas, was Gott uns schenken möchte, dass Gebote uns nicht einengen, sondern er ist ein guter Gott, er meint es gut mit uns. Und er möchte uns wirklich in eine Freiheit führen, in eine Ehrlichkeit, in eine Authentizität und in einfach ein Gefühl, hey, wenn ich Gottes Gebote befolge, hey, da ist so eine Liebe drin, die da drin steckt. Gott zu kennen heißt, wie Jesus zu leben. Jetzt komme ich langsam zum Abschluss. Im zweiten Teil noch, wer behauptet, auch ganz krass, im Licht zu leben, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Wow, krass. Wir sehen hier wieder, vielleicht seht ihr auch, wie sich das widerspiegelt mit dem Doppelgebot der Liebe. Hier sage ich mal vielleicht jetzt irgendwie negativ jetzt formuliert, aber dass Johannes hier aufgreift. Weil Johannes lehrt keine neue Lehre, keine neue Erkenntnis, sondern sagt, hey, bei dem, was schon da ist, bei dem, was gegeben ist, da wollen wir dranbleiben. Und die Aussage eigentlich, die hier drin steckt, ist, es gibt keine Gemeinschaft mit Gott ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ja? Das ist also ein Kern, der hier drin steckt. Wir sehen hier wieder Liebe und Hass als Synonym für Licht und Finsternis. Und eine gute Testfrage für uns könnte sein, freust du dich, wenn dein Bruder oder Schwester Erfolg hat? Oder spürst du Missgunst, Neid, Wut oder sogar Hass? Und ich muss bekennen, dass mir das oftmals auch so gegangen ist. Manche Dinge, wo ich gedacht habe, hey, Gott, benachteilige ich mich da? Hey, wow, warum kam das? Und plötzlich hat da irgendwas zu wirken angefangen zu wirken, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist das nicht gut. Und Gott sagt, hey, wir sollen da rein sein, auch unseren Geschwistern gegenüber. Denn nur wenn wir Liebe haben unter uns, dann können wir diese Liebe nach außen hin weitergeben und auch transportieren. Oder vielleicht noch mal krasser formuliert, noch ganz nach Johannes, oder freust du dich, wenn dein Bruder oder Schwester ein Missgeschick geschieht? Geschieht im Recht, das soll auch mal sehen, das ist nicht so einfach mit dem Glauben. Ja? Da müssen wir durch, das ist nicht so einfach. Und es sind Dinge und es sind Punkte und da müssen wir uns selber prüfen. Ehrlich vor Gott sein, und wirklich ihm das bekennen und sagen, hey, ich brauche diese Erneuerung in meinem Herzen. Ich strecke mich danach aus. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von allem, aller Schuld oder all unserer Sünde. Verlangt Gott Dinge von uns, die wir gar nicht erfüllen können? Könnte auch eine Frage sein. Eine Frage, die kann ich jetzt hier nicht beantworten. Jetzt in der Form habe ich auch viel darüber nachgedacht. Aber einen guten Gedanke, da kam ja vom Augustinus, dem Kirchenvater, bei seinem Kampf auch um Enthaltsamkeit. Da hat er gesagt, gib zu Gott im Zwiegespräch, gib, was du befiehlst und dann befehle, was du willst. Und darüber nachdenken, er hat es so gelöst, die Spannung. Gib Gott, Vater, gib, was du befiehlst und dann befehle, was du willst. Denk dich, was das kann man mal bewegen. Gott kennen. Gott kennen bedeutet, mehr wie Jesus zu leben. Mehr wie Jesus zu leben bedeutet, im Licht zu leben, so wie Gott im Licht ist. Und es ist was Starkes, es ist was Reines, es ist wirklich ein Vorrecht und da ist so viel Gnade drin, so viel, wo wir jetzt einfach vielleicht nur einen kleinen Teil erkannt haben und wo es noch so viel mehr gibt, so viel tiefer einfach die Dimension ist, das zu erkennen. Aber wir dürfen das, was wir erkannt haben, schon ergreifen. Und Johannes bricht es hier nochmal ganz klar herunter, auch auf unsere Verhaltensweise, auf unser Tun. Im Licht zu leben bedeutet, Gottes Gebote zu befolgen und seine Geschwister zu lieben. Und ich glaube, Johannes ist deshalb an der Stelle so on fire, weil er, ja, nicht weil er mit einer abweichenden Lehrmeinung nicht einverstanden ist, sondern weil diese abweichende Lehrmeinung in die Gemeinde eingedrungen ist. Und die Lehre der Apostel, der Augenzeuge der Geschehnisse, Jesus, durch neue Erkenntnisse ablösen will und verfälscht. Es geht darum, das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft, unverfälscht weiterzugeben. Es geht darum, nicht den Menschen, nicht mein Ich, sondern Gott in das Zentrum zu stellen. Es geht darum, zu bewahren und den Auftrag des Evangeliums an Generationen weiterzugeben. Um das auch authentisch zu erfüllen. Es geht darum, einen ehrlichen Umgang mit der Sünde in meinem Leben zu haben. Es geht nicht darum, irgendwie ein perfektes Bild abzugeben, sondern es geht darum auch wirklich, man darf Schwäche zeigen, man darf schwach sein, weil dann ist Christus, dann ist Jesus stark. Dann ist seine Gnade wirksam an uns. Und es geht darum, sich von der Liebe Gottes erneuern zu lassen. Es geht darum, im Licht zu leben, so wie Gott im Licht ist, damit wir miteinander verbunden sind und das Blut Jesus, seines Sohnes, uns reinigt von aller Sünde. Das Lobpreisteam möchte ich jetzt auch nach vorne bitten. Und zum Abschluss habe ich gedacht, möchte ich einfach als euch nochmal als Ermutigung, genauso wie Paulus es getan hat, er hat Worte der Wahrheit an Gläubige, an die Gemeinde gesprochen. Und er hat es deswegen getan, weil natürlich die sehr im Umbruch waren, weil viel auch Zweifel da war, Verwirrung. Und er hat deshalb Wahrheiten hineingesprochen in ihr Leben. Und Paulus nennt da verschiedene Altersgruppen, er nennt Kinder, aber Paulus spricht oft auch die ganze Gemeinde als Kinder an. Er nennt Jugendliche und Väter, was auch mit geistiger Reife zu tun haben kann. Und ich möchte es einfach euch nochmal vorlesen. Und wenn du magst, darfst du einfach da jetzt nochmal die Augen schließen, es einfach in dich aufnehmen und dich angesprochen fühlen. Ja, guckst einfach, was spricht dich an und was greifst du wirklich, was hältst du ganz persönlich für dich fest. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich nochmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Himmlischer Vater, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir wirklich für diese Gnade, die wir empfangen haben, dass der König sich so gedemütigt hat, so klein gemacht hat und sich wirklich hingegeben hat für unsere Schuld stellvertretend. Und Vater, wir wollen in diesem Bewusstsein leben und das wirklich wertschätzen und macht uns das wirklich innerlich bewusst, was es bedeutet, wirklich dein Kind zu sein, Gnade empfangen zu haben. Herr, ich strecke mich aus nach dieser Erneuerung, nach der Erneuerung einfach auch meines Herzens, Herr, durch deine Liebe, Herr. Ich danke dir, dass du ein gutes Werk tust in uns, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen siehst, ihm das bewusst machst, mit ihm gehst, Herr. Ich danke dir, dass Vergebung der Sünde da ist, wenn wir sie ans Licht bringen, Herr. Herr, wir wollen sie ans Licht bringen, weil die Finsternis soll keinen Raum haben, sondern dein Licht zu leben. Ich danke dir, dass wir in dieser Spannung leben dürfen, Herr, dass wir eine Perspektive haben, die einfach in die Ewigkeit hineingeht. Und ich danke dir, dass das Licht jetzt schon angebrochen ist in der Finsternis, Vater. Und dass wir leben dürfen aus deiner Sicht, Herr. Und dass wir nicht uns irgendwie als schwache Sünder sehen dürfen, sondern durch Jesus Christus unser Gang aufrecht wird und wir unseren Blick erheben dürfen zu dir, Vater, in aller Demut, aber trotzdem mit einem freudigen Herzen. Dir sei die Ehre dafür, in Jesu Namen. Amen.